weil Gott doch diese Gebete so erhört hat. Und dass wir das in dieser Art und Weise tun dürfen, dürfen wir Gott, denke ich, sehr dankbar sein. Ich weiß, dass vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen mulmige Gefühle dabei sind. Ich meine, wir haben eine besondere Zeit. Wir gehen alle durch besondere Zeiten hindurch. Aber ich bin zuversichtlich und bete auch dafür, dass Gott diese Zeit trotzdem segnet. Und ich möchte ganz zu Beginn noch beten und dann steigen wir wieder in unser Thema ein. Jesus, möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du uns diesen Morgen schenkst. Wir möchten uns vor dir versammeln, Herr, möchten beten, dass dein Wort zu uns redet. Ich möchte dich bitten, dass du mir die richtigen Worte gibst und den Zuhörern, Herr, ein offenes Herz, dass dein Wort hineinfallen darf und dass es das bewirkt, wozu es gesandt wurde. Danke, Herr, dass du da bist und dass wir auch mit deiner Gegenwart heute Morgen rechnen dürfen. Amen. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal, als ich predigen durfte, uns mit dem Propheten Jona beschäftigt. Der Jona ist ein Mann, den alle Kinder kennen. Das ist der Mann mit dem Fisch. Und wir haben uns Gottes Premium-Express-Bestellungen im Leben eines Christen angeschaut. Ganz besonders im Leben von Jona. Und wir wollen versuchen, aus diesem Buch zu lernen, wenn Gott etwas in unser Leben hineinstellt, egal welche Dinge das sein mögen, dass er damit ein Ziel verfolgt, einen Plan hat. Und am Jona sehen wir das ganz besonders schön. Ich möchte nochmal zurückschauen. Es gibt im Leben von Jonas gibt es 5 Bestellungen, die Gott aufgibt. Premium, wirklich für den Jona. Es sind 5 Stück, ein Sturm, ein Fisch, ein Wunderbaum, ein Wurm und ein Ostwind. Das sind Dinge, die keiner von uns bestellen würde. Aber Gott hat es gemacht, weil es beim Jona eben dran war. Und was wir tun wollen, wir haben uns das letzte Mal die ersten beiden angeschaut, wir haben uns den Sturm und den Fisch angeschaut. Wir wollen schauen, wie reagiert eigentlich Jona auf diese Bestellungen? Was tut er und wie kommt er aus der Nummer auch wieder raus? Was tut Gott in seinem Leben? Wir haben beim Sturm gesehen, als das Schiff fast untergeht, dass er schläft. Er hat es sich bequem gemacht, er hat es gar nicht wirklich mitbekommen. Und dann als Gott diesen großen Fisch schickt, dann fängt er an zu beten. Das haben wir dann in Kapitel 2 gesehen. Und heute wollen wir die anderen 3 zusammennehmen, die an sich wieder einen Block bilden. Und schauen, wie Gott in dieses Leben von Jona hineinredet. Nur kurz vorne weg, beim Wunderbaum, da freut er sich, beim Wurm, da wird er zornig und beim schwülen Ostwind, da will er noch sterben. Also ganz besondere Reaktionen. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass Jona bei den ersten beiden, war Jona auf einem falschen Weg. Er ist vor Gott davongelaufen. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, er soll nach Ninive gehen und dort das sagen, was Gott ihm aufgetragen hat. Was hat Jona getan? Er ist in die andere Richtung gelaufen. Die anderen beiden, oder die anderen 3 Bestellungen, die 3 bis 5, da ist er zwar auf dem richtigen Weg, da war er gehorsam, aber er hatte eine falsche Einstellung. Und so kann es bei uns oft sein, wir sind zwar gehorsam, wir tun das Richtige, aber nicht so, wie Gott es möchte. Das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Wir haben gesehen, das große Problem von Jona war der Ungehorsam. Ungehorsam gegenüber Gottes Auftrag, ungehorsam gegenüber seinem Wort. Und wir haben gesehen, dass Ungehorsam eines Christen geistlich immer nach unten führt. Immer. Es kann sein, wie es beim Jona war, dass Gott erst reagiert, als Jona auf dem Meer war. Erst da hat Gott den Sturm geschickt. Er durfte bis nach Jaffo laufen, er durfte das Schiff sich aussuchen, er durfte einchecken, er durfte einschlafen und dann hat Gott eingegriffen. Und es kann sein, dass Gott es in unserem Leben auch tut, wenn wir ungehorsam sind, dass er uns ein Stück weit laufen lässt. Es scheint alles gut, alles wunderbar, es funktioniert. War vielleicht auch ein Wunder, dass gerade ein Schiff da war, das nach Tarsis fährt. Aber dann kam der Sturm. So ist auch bei uns, wenn wir ungehorsam sind. Und wir wissen es und wir tun es absichtlich, dann wird es bergab gehen. Immer. Und Gott wird darauf reagieren. Warum? Weil er uns lieb hat. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir ihm nicht egal, dass er uns laufen lässt und sagt, ja, tu, was du möchtest, ich nehme halt einen anderen, hätte er beim Jona machen können, es gab genug Leute. Sondern er reagiert darauf mit Erziehung. Er will uns zurechtbringen. Und das Motiv, das Gott verfolgt, ist Liebe. Weil er uns lieb hat. Er hat für uns alles gegeben. Er ist für uns gestorben, hat sein Blut vergossen. Deshalb sind wir ihm nicht egal und deshalb wird er auch in unser Leben hineinreden. Auch wenn wir nachher sehen, Jona, es tat ziemlich weh. Was ist das Ziel damit? Hebräer 12, Vers 14 sagt uns Heiligung, dass ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Gott möchte, dass wenn wir falsche Wege gehen, dass wir zurechtkommen und die richtigen Wege gehen. Dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir seine Gedanken anfangen zu denken. Dass wir das, was er tun würde, anfangen zu tun. Und wenn wir falsche Wege gegangen sind, dass wir zur Buße kommen. So wie beim Jona, als er dann im Bauch des Fisches war und auch vor sich ja, hin aufgelöst wurde, kam er zur Buße und hat angefangen zu beten. Jetzt haben wir auch gesehen, dass Gott manchmal, nicht immer, aber manchmal uns die Konsequenzen unserer eigenen Wege nicht erspart. Beim Jona war es so, als er dann nach 3 Tagen wieder aus dem Fisch rauskam, er wird dementsprechend ausgesehen haben. Und so kann es auch bei uns sein, dass wenn wir falsche Wege gehen, ungehorsam sind Gott gegenüber, dass er uns manche Konsequenzen, das können dann körperliche Art sein, das können seelische oder psychische Art sein, nicht erspart. Aber trotzdem geht es seinen Weg mit uns weiter. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ich möchte das Kapitel 3 uns gerne erzählen, weil wir uns hauptsächlich mit Kapitel 4 beschäftigen wollen. Aber das ist wichtig, dieses Kapitel trotzdem zu kennen. Das bildet nämlich die Grundlage dann für die nächsten 3 Bestellungen. In den ersten beiden Versen geht es darum, dass Gott nochmal zu Jona redet und seine Aufgabe ihm nochmal anvertraut. Das finde ich schön, auch wenn Jona versagt hat. Und er hat kläglich versagt, dass Gott ihm den gleichen Auftrag nochmal gibt. Auch wenn er ausgesehen hat wie jemand, der 3 Tage im Fisch war. Er nimmt nicht den Jona und sagt, okay, jetzt geh zurück nach Israel, du hast versagt, ich lass dich liegen, ich nehme einen anderen. Du hast ja deine Lektion gelernt. Sondern er gibt dir die gleiche Aufgabe nochmal. Und das finde ich schön, wenn wir zurechtkommen, dass Gott mit uns weitergeht. Und den gleichen Auftrag, den du vielleicht vorher schon hattest, dir nochmal anvertraut. Er sagt, geh nach Ninive und wenn du dann in Ninive bist, dann bekommst du den Auftrag oder die Worte, die du weitergeben sollst. Das fand ich wirklich schön, dass Gott dem Jona die gleiche Aufgabe nochmal gibt. Was tut Jona? Er ist gehorsam. Er geht nach Ninive und die Botschaft ist sehr kurz. Da heißt es in Vers 4, noch 40 Tage, dann wird Ninive umgekehrt oder ausgelöscht. Er tut es, was Gott ihm sagt. Die Stadt ist ziemlich groß. Sie wird berichtet, 3 Tage Reisen weit. Man weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen muss. Weil 3 Tage ist doch ziemlich lang. Also Daniel ist mal bis nach Albeck gelaufen. Das war ein halben Tag, ein Tag, 8 Stunden. Wir wissen nicht ganz genau, wie groß die Stadt wirklich war, bis man auch die ganzen Dörfer drumherum mit eingeschlossen hat. Das wurde uns nicht berichtet. Es war eine riesige Stadt mit vielen Menschen. Und Jona geht einmal hindurch und predigt diese Botschaft. Und was tun die Bewohner von Ninive? Die Botschaft kommt bis zum König. Und darf man so sagen, der König verhängt einen harten Lockdown in Ninive. Da heißt es dann in Vers 7, Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und dann geht es weiter, Menschen und Vieh sollen sich mit Sacktuch bedecken und so weiter. Also der König verordnet quasi, das öffentliche Leben bleibt stehen und wir tun Buße. Wir kehren um. Und das Interessante, das war gar nicht die Botschaft. Die Botschaft war, in 40 Tagen gibt es die Stadt nicht mehr. Aber die Menschen haben gemerkt, diese Botschaft und dieser Mann mit diesem Aussehen, das muss die Wahrheit sein. Und deshalb tun sie Buße. Und das sehen wir auch. Wir denken immer, wir müssen irgendwie alles richtig erklären, alles richtig machen, dann kommt der Mensch zur Buße. Das ist gar nicht der Fall. Buße geschieht dann, wenn der Heilige Geist am Herzen der Menschen wirkt. Und dann kommen auch Werke der Buße, kommen wir nachher noch drauf, die auch der Buße würdig sind. Und das wird nachher dem, sage ich gleich vorneweg, das wird nachher dem Jona zum Verhängnis. Damit hat er nicht gerechnet. Und dann Vers 10, den möchte ich gerne vorlesen, das ist so die Zusammenfassung von dem Kapitel 3. Und Gott sah ihre Werke, er sah ihre Werke, dass sie von ihren bösen Wegen umgekehrt waren. Und Gott ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es tun wolle und tat es nicht. Also Gott sieht, ihre Werke. Und was sieht er? Dass sie umgekehrt sind. Die haben sich nicht hingestellt, haben geredet, jetzt sind wir gläubig oder jetzt wollen wir alles besser machen. Sie haben es getan. Und das sind die Werke, die der Buße würdig sind. Und das sieht Gott. Und deshalb, weil sie das getan haben, weil sie umgekehrt sind und ihr Leben grundlegend geändert haben, auch wenn die Stadt, das berichtet uns der Prophet Nahum, wurde dann trotzdem ausgelöscht. Ja? Aber diese Buße war für Gott Anlass genug zu sagen, er verschiebt das Gericht. Weil sie wirklich Buße getan haben und man es gesehen hat. So, jetzt kommen wir zu Jona. Und ich möchte gerne aus Kapitel 4 die ersten 4 Verse uns einmal vorlesen. Das ist so das Grundproblem von dem Jona. Das wird uns hier ein bisschen beschrieben. Da heißt es, und es verdroß Jona sehr. Also, dass die Menschen gläubig wurden, beziehungsweise, dass Gott sich des Übels gereuen lässt. Und er betete zu dem Herrn und sprach, ach Herr, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum bin ich erst nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und der sich des Übels gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zürnst? Jona hat ein Grundproblem in seinem Leben. Und das wollen wir mal gemeinsam versuchen zu bearbeiten. Das, was wir jetzt in diesen Versen sehen, ist die Reaktion Jonas auf sein Grundproblem. Das ist nicht das Grundproblem an sich, sondern ist eigentlich nur die Frucht davon. Und genau dieses Problem möchte Gott bei Jona lösen. Und deshalb schickt er ihm noch 3 interessante Bestellungen in sein Leben, die ihn auf sein Grundproblem aufmerksam machen sollen. Und ich fand es so schön, wie er sein Gebet beginnt. Ach Herr, kennen wir das nicht auch? Dass wir zu Gott gehen und sagen, ach Herr, warum? Wozu? Und ich möchte vielleicht vorweg sagen, das ist nicht das Grundproblem, dass wir ach Herr beten. Wir dürfen ach Herr beten. Aber die Frage ist, aus welcher Motivation wir beten. Und das wird beim Jona deutlich, da kommen wir dann gleich drauf. 2 Dinge, die in diesen Versen rauskommen. Einmal, Jona hadert mit Gott, weil er Dinge tut, mit denen er nicht gerechnet hat. Und das Zweite, er wird zornig. Ich möchte an die Predigt verweisen von Dominik, die er vor einigen Monaten, ist es glaube ich, schon gehalten hat, über den Zorn. Zornige Christen sind in der Regel keine guten Christen, weil der Zorn von unserem Fleisch heraus motiviert ist. Meistens, nicht immer, aber meistens. Und Jona hadert damit, dass Gott sich über die Bewohner von Ninive erbarmt. In 1. Timotheus 2, Vers 14 heißt es, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jona kommt nicht darüber hinweg, dass sich Gott diesen Bewohnern von Ninive zuwendet. Menschlich vielleicht verständlich. Sie waren Assyrer, sie waren grausam, sie hatten das Gericht auf jeden Fall verdient. Das Nordreich aber auf jeden Fall auch. Und Jona hat nie damit gerechnet, dass Gott sich diesen Leuten zuwendet. Ups. Dann, womit er auch nicht klarkommt, Gott, er reagiert ganz anders, als er eigentlich erwartet hat. Eigentlich hat er damit gerechnet, aber er hat was anderes gehofft. Er hat gehofft, dass Gott diese Stadt einfach platt macht. Und so hätte er sich das auch gewünscht. Denn aus seiner Sicht hätten die Leute das verdient. Dann rechtfertigt er seinen Ungehorsam. Er sagt, darum bin ich erst nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass das alles so kommt. Also wie krass muss der Jona drauf sein, dass er sagt, ich habe es doch von vornherein gewusst, dass du den Leuten gnädig bist. Und jetzt stehe ich hier wie so ein falscher Prophet, der das, was er gesagt hat, was nicht eintrifft. Das ist auch der Grund, warum er nachher eigentlich auch nicht mehr leben will. Er beschwert sich über Gottes Eigenschaften. Du bist gnädig und gütig gegen uns, ja, aber bitte nicht gegen die. Sein Leben sieht er als nutzlos an und jetzt kommt das Hauptproblem. Er sieht Gott im Unrecht. Bei Hiob war es ähnlich. Er hat es auch nicht verstanden, warum er jetzt durch diese Zeit durch musste. Aber er hat Gott deswegen nie angeklagt. Jona tut es. Und wir werden nachher noch sehen, dass das auch noch einige Steigerungen mit sich bringt. Und ich finde es so schön, Gott gibt Jona nicht auf. Jona fragt, sagt in Vers 3, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und ich bin dankbar, dass Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Vielleicht hat der eine oder andere von uns auch schon so gebetet. Und Gott erhört das Gebet nicht, weil er mit dem Jona eben noch nicht fertig ist. Und er fragt nach, ist es recht, dass du zürnst? Und jetzt beginnt ein Prozess, wo Gott ganz tief in den Jona reingeht. Kommen wir zum Wunderbaum, Verse 5 bis 6. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und setzte sich östlich der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Und Gott, der Herr, bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupt wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Also Gott arbeitet an dem Jona weiter. Er geht aus der Stadt hinaus, der Jona auf den Berg östlich, baut sich eine Hütte und wartet dann, was wohl mit dieser Stadt passieren würde. Ich denke, er hat so damit gerechnet, so wie Sodom und Gomorra, ja, Feuer vom Himmel und die ganze Stadt wird ausradiert. Und bis dahin wartet er eben unter seiner Hütte, bis das eben eintrifft. In seinem Zorn und in seinem Missmut. Vielleicht hofft er, dass Gott doch noch das Gericht bringt, und es ist bezeichnend, Sprüche 25, 28, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauer. Der Jona war so eine offene Stadt ohne Mauer. Gott lässt einen Wunderbaum wachsen, also in anderen Übersetzungen wird wahrscheinlich Rizinusstaude stehen. Das sieht man hier auf der rechten Seite, hat sehr, sehr große Blätter. Sie kann sehr, sehr schnell wachsen, das ist bekannt. Aber so wie sie hier gewachsen ist, war das wirklich etwas, was Gott gemacht hat, ganz besonders für diesen Jona. Damit der Jona, ja, im wahrsten Sinne des Wortes abkühlen kann. Dass Schatten da ist über seinem Haupt, das eine. Und das andere, dass der Zorn von Jona, der soll abnehmen, der soll vergehen. Das war das Ziel Gottes. Und auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, das war ja auch erfolgreich. In Vers 6 ganz am Ende, und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Das Problem an der Sache, er freut sich über den Wunderbaum und nicht über den Schöpfer. Deshalb wurde nachher auch so stinksauer, als der Wunderbaum wieder weg ist. Wir sehen auch einen sehr wankelmütigen Charakter von dem Jona. Erst will er sterben, Vers 3, dann freut er sich riesig, Vers 6, dann will er wieder sterben. Sind wir nicht oft auch so? Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Ich kann das auch. Letztes Jahr bei der Arbeit lief es ziemlich schief. Stinksauer. Gott, warum hast du mich hier eigentlich hingestellt? Was mache ich hier eigentlich? Und dann hat man Teenie-Kreis. Und nach dem Teenie-Kreis kamen zwei Mädels zu mir und haben gesagt, sie wollen sich taufen lassen. So eine Rizinusstaude. Dass mein Zorn oder meine Wut, mein Ärger abnimmt. Ich möchte uns fragen, wie viele Rizinusstauden hat Gott in unserem Leben schon wachsen lassen, die wir weder verdient, noch erarbeitet, noch gepflegt haben? Denk mal drüber nach in der nächsten Woche. Wo wir vielleicht zornig waren, Gott Dinge vorgehalten haben und Gott gute Dinge in unser Leben hineinschickt, um ihn zu erkennen. Und wie oft wir uns dann an den Gaben freuen, und nicht am Geber. Deshalb machen wir auch das Erntedankfest, wo wir uns an den Geber erinnern wollen, uns auch an den Gaben freuen, und das sollen wir tun, wir dürfen sie genießen. Aber bei alledem dürfen wir Gott nicht vergessen. Ja, Jona freut sich. Wir dürfen uns über die Dinge freuen, auf jeden Fall. Aber Gott ist noch nicht fertig. Denn jetzt macht Gott nämlich was ganz Gemeines. Er bestellt einen Wurm. Das ist der Vers 7 und der Vers 9. Da heißt es, aber am nächsten Tag, beim Aufgang der Morgenröte, da hat auch Jona noch geschlafen übrigens, bestellte Gott einen Wurm. Und dieser stach den Wunderbaum, sodass er verdorrte. Und dann Vers 9, und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Wunderbaumes zürnst? Und dann weiter, und er sprach, mit Recht zürne ich bis zum Tod. Also der Wunderbaum stand da, er freut sich drüber. Und dann schickt Gott diesen Wurm. Es ist bekannt, dass bei so Rizinusstauden, wenn sie eine ganz kleine Verletzung am Stamm haben, dass dann das ganze Ding innerhalb kürzester Zeit verdorrt. Und der Geschwindigkeit ist es auch wieder klar, dass Gott auch einfach dieses Leben von diesem Rizinus einfach auch nimmt. Und eben diesen Wurm, ich habe ihn hier mal gezeigt, das ist ein schöner Regenwurm, den kennt nämlich jedes Kind, den kann man schön aus dem Boden rausziehen, wenn es regnet, sorgt dafür, dass diese Staude eben verdorrt und kaputt geht. Diese Staude, die vorher dem Jona so viel Schatten gespendet hat, wo er sich so sehr drüber gefreut hat, das fehlt jetzt wieder. Und er war sie genauso missmütig da wie vorher. Nur, dass halt ein bisschen Holz noch um ihn rum ist. Und es ist wirklich etwas irdische, und materielle Dinge sind sehr kurzweilig. Wir genießen sie für eine kurze Zeit und dann sind sie wieder weg. Oder Gott nimmt sie uns weg. Und Gott tut es nicht, weil er gemein ist, weil er uns hasst oder weil er sich freut, wenn wir daran zugrunde gehen, sondern er möchte dadurch zu uns reden. Das kann bei jedem von uns unterschiedlich sein. Die Frage ist darauf, wie wir reagieren. Und der Jonas ist uns da ein negatives Beispiel. Deshalb haben wir auch die Bergpredigt uns angeschaut, wo es darum geht, dass wir uns nach himmlischen und ewigen Dingen ausstrecken sollen, wo eben keine Motte hinkommt, wo kein Rost hinkommt und das Ding zerstört, sondern das Ewige. Und was macht Jona? Er wird so zornig, dass er sagt, ich zürne so lange, bis ich sterbe. Das ist eine harte Aussage. Zerfrisst uns Zorn manchmal auch, wo wir sagen, und ich bin so lange zornig, bis ich den Zorn mit ins Grab nehme. Da kommt keine Freude mehr auf, so viel ist sicher. Und auf wen ist er zornig? Das fragt Gott dann nachher, wo es um diesen Wunderbaum nochmal geht. Fragt Gott, bist du zornig wegen dem Wunderbaum? Um den hast du dich gar nicht gekümmert. Und er sagt, ja, wegen dem bin ich zornig. Aber das Problem liegt viel tiefer, weil er immer noch nicht verstanden hat, dass Gott im Recht ist und dass er tun kann, was er will. Ja, dieser Zorn wird nochmal gesteigert zum ersten Mal. Kommt quasi der Wunderbaum, kommt noch oben drauf. Also, Jona hat seine Lektion nicht gelernt. Ich möchte uns fragen, wie reagieren denn wir, wenn Gott das, was uns freut, wegnimmt? Reagieren wir auch mit Zorn? Das ist eine menschliche Reaktion, dafür müssen wir uns nicht schämen, aber ist es die Reaktion, die Gott an uns sehen möchte? Denke ich. Aber es ist interessant, wenn Gott was wegnimmt, dann wird deutlich, was in uns drin steckt. Ich möchte das Beispiel von Daniel nochmal nehmen mit seinem Schwamm und dem Wasser. Das Wasser kommt raus, weil Wasser drin ist. Es wird nur, die Umgebung wird geändert. Aber das Wasser kommt raus, weil eben Druck ausgeübt wird und weil eben das Wasser schon längst drin ist. In solchen Situationen, wenn Gott was wegnimmt, das muss nicht gleich der Ehepartner sein oder muss nicht gleich Gesundheit sein. Es können kleinere Dinge sein, wo wir vielleicht verlieren, wo wir uns nicht mehr darüber freuen können. Was macht das in deinem und meinem Leben? Und ich muss ehrlich zugeben, ich reagiere oft mit Zorn drauf. Das ist doch nicht gerecht. Aber Gott möchte uns an den Punkt bringen, dass wir nicht auf uns schauen, sondern auf ihn schauen. Kommen wir noch zum letzten. Der schwüle Ostwind. Das ist jetzt die letzte Prüfung und ist vielleicht die, wenn ich sage, die krasseste, das war der Fisch, aber diejenige, die am meisten Kraft kostet. Vers 8. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, dass er ermattet niedersank. Und er bat, dass er sterben dürfe und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Gott schickt einen schwülen Ostwind. In der Gegend, das ist eine Wüste, vor allem jetzt ist ja seine Staude nicht mehr da. Da kommt auch dieser schwüle Ostwind dazu und ihr kennt es auch, wenn so ein schwüles Wetter ist, da wird man einfach matt. Da kann man zwar draußen ein bisschen rumlaufen, aber man kommt nicht so weit. Und der Jonas saß ja nur da. Der hat ja nichts Körperliches gemacht. Und es führt dazu, dass Jona ermattet. Seine persönliche Kraft, die er hatte, wo er noch im Zorn noch so gewütet hat, die geht ihm aus. Und liebe Geschwister, das ist genau der Punkt, wo Gott uns haben will. Dass unsere Kraft ausgeht und dass wir ermattet niedersinken und zwar auf unsere Knie und zu ihm gehen. Selbstsichere und selbststarke Menschen, zu denen kann Gott nicht reden, weil sie haben ja gar nicht nötig. Deshalb schickt Gott diese letzte Prüfung und diese letzte Bestellung ins Leben Jonas, um ihn wirklich an diesen Punkt zu bringen. Jona will sterben, aber ist euch aufgefallen? Er bittet, dass er sterben dürfe. Vorher hat er gesagt in Vers 3, und nun, Herr, das ist aus seinem Trotz heraus, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und jetzt sagt er, und er bat, dass er sterben dürfe und sprach, es ist besser, dass ich lebe, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Es ist die gleiche Botschaft, aber mit einer anderen Einstellung. Jetzt kann er nicht mehr. Liebe Geschwister, ich glaube, dass Gott uns manchmal an diesen Punkt bringt, wo unsere persönliche Kraft, unser eigenes Latein am Ende ist, damit wir auf ihn schauen können und er anfängt zu wirken, damit wir danach auch sagen können, es war Gott, der gewirkt hat und nicht ich selber. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass Gott uns, auch mich, an Punkte gebracht hat, wo ich gemerkt habe, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich bin fertig. Und dann fängt er an zu wirken. Wenn man dann zurückschaut, ist ein großer Segen. Ich möchte dich fragen, gibt es gerade so schwüle Ostwinde in deinem Leben, wo es gerade so kontinuierlich bläst? Ich dachte, Corona. Jeden Tag kriegst du die Nachrichten. Es gibt kein Gespräch in der Firma, wo das Thema nicht mal kurz aufpoppt. Zig Informationen aus allen Richtungen. Hast du in deinem Glaubensleben dauerhaft so Anfechtungen, dauernd Gegenwind? Bist du geistlich vielleicht gerade kraftlos? Liegst da? Bist am Matte niedergesunken? Das sind so Zeiten, wo Gott zu dir reden möchte. Und möge er schenken, dass wir auch seine Stimme hören. Und jetzt kommen noch die letzten Verse für ab Vers 10. Und der Herr sprach, du erbarmst dich über den Wunderbaum, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte mich über Ninive, die große Stadt, nicht erbarmen, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge von Vieh. Jetzt zieht Gott diesen Link von seinem Wunderbaum, wo er so stinksauer ist, rüber zu den 120.000 Menschen, die in Ninive waren. Und sagt, schau mal, du hast ein Problem mit sowas Kleinem und ich habe was Großes. Bist du wirklich am richtigen Punkt? Und Jonas sollte lernen, ganz kurz, Gott erbarmt sich über jeden Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 14. Gottes Blick ist viel weiter als unserer. Wir sehen ja nicht mal den nächsten Tag. Wir können den planen, aber wenn wir jetzt nach Hause fahren, einen Unfall haben, vielleicht leben wir den nächsten Tag nicht mehr. Gott sieht so viel weiter als wir. Das haben wir auch gesehen, echte Buße ist sichtbar und Gott reagiert darauf, deshalb, weil die Menschen in Ninive Buße getan haben. Mit Gott hadern ist Sünde. Es kann vorkommen, aber wir dürfen es bekennen und Gott möchte uns nicht an diesem Punkt behalten, dass wir weiter hadern, sondern dass wir zur Buße kommen. Und dafür dürfen wir beten, dass wir einen Blick für die richtige Relation haben. Ich weiß, oft ist es so, wir denken, wir sind der Mittelpunkt des Universums, alles andere dreht sich um uns rum. Gott ist so viel größer als wir. Er hat eine ganz andere Relation, als wir sie haben. Und da dürfen wir dafür beten, dass er uns diesen richtigen Blick auch schenkt. Jetzt die große Frage. Das Buch Jona endet mit einer Frage. Jona hat manche Fragen Gottes beantwortet, aber einen großen Teil eben auch nicht. Und die wichtigste Frage, hat Jona seine Lektion gelernt? Ich möchte zwei Punkte geben. Einmal ja, denn Jesus bezieht sich auf ihn und wendet dieses Gleichnis, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, auf seinen Tod an. Das würde ja Jesus niemals tun, wenn der Jona kein echter Prophet gewesen wäre, wenn er nicht zurechtgekommen wäre. Und das Zweite, Jona hat das Buch rückblickend geschrieben. Das heißt, als er fertig war, schreibt er über das, was er erlebt hat. Nur ein Mensch, der Buße getan hat, kann unverblümt über seine Vergangenheit reden, weil sie bereinigt ist. Das kennen wir bei den Kindern. Wenn die Kinder was ausgefressen haben, erstens mal sehen wir es denen an, und sie können nicht drüber reden. Sie lügen dann vielleicht und so. Aber wenn das ausgeräumt ist, dann laufen sie zum Freund oder zur Freundin und erzählen, das und das habe ich gemacht, aber meine Eltern haben mir vergeben. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir über unsere Vergangenheit nicht reden können, kann es ein Anzeichen sein, dass sie niemals ausgeräumt oder bereinigt wurde. Weil dann sind wir nicht frei. Und wie Jona über sich selber redet, der sagt unverblümt, dass er auf Gott zornig war. Dass er ungehorsam war. Das kann nur einer machen, der es begriffen hat. Zum Abschluss nochmal die 5 Bestellungen. Ich weiß nicht, was Gott in deinem Leben momentan tut. Das sind alles ja sehr bildliche Bestellungen, aber es gibt auch noch viele andere. Nimm sie als ein Rufen Gottes in dein Leben. Komm zur Buße, wenn du auf falschen Wegen bist. Weil sonst kann er mit dir nicht weiterarbeiten. Es wird immer weiter abwärts gehen. Und dort, wo du eine falsche Einstellung hast, da möchte Gott es dir zeigen und er wird es dir zeigen und reagiere in der richtigen Art darauf. Was bestellt Gott in unser Leben und wie ist unsere Antwort? Und mit dieser Frage möchte ich euch in die nächste Woche entlassen. Ich möchte noch beten. Jetzt möchten wir dir danken, dass du uns nicht einfach hängen lässt oder uns so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst, Herr. Du bist der große Gott, der alles in den Händen hat, der über allem steht, der keine Fehler macht, Und du, Herr Jesus, bist gut und du willst, dass wir dir ähnlicher werden. Du erziehst uns, so wie die Eltern ihre Kinder erziehen, um deinem Bild gleich gestaltet zu werden. Wir danken dir, dass dein Wort uns dabei hilft, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Und ich möchte beten, Herr, dass dort, wo wir auf falschen Wegen unterwegs sind, dass du uns zurückholst, dass du uns zur Buße leitest und dass dort, Herr Jesus, wo wir falsche Einstellungen haben, wo wir denken, wir sind im Recht und du seist im Unrecht, dass wir auch da zur Buße kommen und uns beugen unter dich. Wir danken dir, dass du zu uns redest, auch heute noch, beten für die nächste Woche, du weißt, was vor uns liegt, beten, dass du uns Gespräche schenkst, wo wir dich bezeugen dürfen und wir möchten dich loben und preisen, Herr, dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du mit uns zum Ziel kommst. Amen.